anders, als du glaubst.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anders als du glaubst. Ich bin hier in einem Raum der Universität Bonn und mein Gast heute ist Professor Dr. Shabazz Manç. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Ja.
Sie sind zurzeit Gastprofessor an der Universität Göttingen.
Ja.
Und wir haben hier an der Uni Bonn die große Ehre, dass Sie auch zu uns hier im CTSI sprechen. Aber normalerweise sind Sie nicht in Göttingen, Sie sind dort nur für ein Jahr.
Ja.
Also was machen Sie normalerweise?
I am from Pakistan and I am working at the University of Education Lahore.
Ich komme aus Pakistan und arbeite an der Pädagogischen Hochschule Lahore als Professor und Gründungsleiter des Fachbereichs Islamwissenschaft der Pädagogischen Hochschule Lahore. Ich bin hier als Gastprofessor an der Universität Göttingen und ich habe Vorlesungen an verschiedenen Universitäten gehalten, zuletzt am 19. Juni. Da habe ich eine Vorlesung an der Universität Heidelberg gehalten, am Südasien-Institut zuvor in Göttingen, sowie bei anderen Konferenzen und Vorträgen. Und ich habe auch an der Universität Göttingen unterrichtet. Und ich verfüge über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bildung sowie islamische und Religionspädagogik. Ich habe 15 Bücher und mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Und ich habe das Al-Kamar Islamic Research Institute gegründet, ein in Lahore ansässiges Institut, das sich intensiv mit islamischer Forschung bzw. Religion befasst. Außerdem habe ich hunderte von Masterstudierenden und Doktoranden im Bereich der Islamwissenschaft und der Religionswissenschaft betreut. Das wäre also meine kurze Vorstellung.
Ja, vielen Dank. Und gerade haben Sie hier einen Vortrag gehalten über moderne islamische Theologie. Obwohl, so modern war es nicht, sondern es ging um die Anfänge der modernen islamischen Theologie, also die islamische Theologie des 19. Jahrhunderts. Sie haben uns den Vater der modernen islamischen Theologie vorgestellt, Sir Syed Ahmed Khan. Könnten Sie kurz etwas dazu sagen? Wer war diese Person? Also wer ist Ihrer Meinung nach der Begründer der modernen islamischen Theologie?
Ja. Very good question. As I mentioned in my talk here,
eine sehr gute Frage. Also, wie ich in meinem Vortrag hier erwähnt habe, ist der Begründer der modernen Theologie, insbesondere in Südasien und meiner Meinung nach in der gesamten muslimischen Welt. Der Pionier und Begründer der islamischen Theologie ist Sir Syed Ahmed Khan, der vor Theologen wie Jamal al-Din al-Afghani und Abdu über die Auslegung des Korans schrieb und eine Sammlung von Grundsätzen festlegte und eine neue Theologie schuf und ausformulierte. Und wie ich in meinem Vortrag erwähnt habe, dass er neue Prinzipien der Exegese, hermeneutische Prinzipien eingeführt hat, wie man den islamischen Text interpretiert, wie man den Koran im Lichte modernen Wissens auslegt und sich mit den modernen Fragen und wissenschaftlichen Entdeckungen auseinandersetzt, wie wir den Korantext interpretieren und wie wir ihn mit dem modernen Wissen in Einklang bringen können.
Ja, also um das Ganze jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen, also zum Beispiel, der Koran spricht von Wundern. Jemand im 19. Jahrhundert könnte sagen, daran glaube ich mit meinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht. Ich glaube nicht an Wunder. Also wie würde Sir Syed über Wunder in der modernen islamischen Theologie sprechen?
Good question.
Gute Frage. Tatsächlich hat er einen Grundsatz aufgestellt, nämlich, dass es keinen Widerspruch zwischen dem Werk Gottes und dem Wort Gottes gibt. Das Werk Gottes ist diese Welt. Gott hat diese Welt erschaffen. Das ist sein Werk. Das ist das Werk Gottes. Und das Wort Gottes, und das Wort Gottes ist der Koran oder die Bibel. Das sind also die Worte Gottes. Für Christen und Juden ist die Bibel das Wort Gottes.
Sie sagten in Ihrem Vortrag auch, dass er den Koran zum Zentrum macht und nicht die Hadiths mit ihren vielen erstaunlichen Erzählungen. Also nicht die Geschichten der Hadiths, sondern er konzentriert sich auf den Koran.
Ja.
Und im Einklang mit diesem Grundsatz, dass Gottes Werk und Gottes Wort miteinander vereinbar sein müssen, wird es keinen Widerspruch zu den Naturgesetzen geben, die ja Gottes Werk sind, die Naturgesetze. Denn Gott hat diese Welt, dieses Universum erschaffen und er hat die Naturgesetze geschaffen. Also diese Gesetze und die Worte Gottes, die im Koran und in den religiösen Texten beschrieben sind, können sich nicht widersprechen. Deshalb sagt er, was die Hadithe und andere islamische Überlieferungen betrifft, dass all diese Sammlungen von Hadithen, also die prophetischen Hadithe, Überlieferungen in der muslimischen Geschichte sind. Wir akzeptieren nur jene Überlieferungen und Hadithe, die mit dem Koran vereinbar sind. Alle anderen Hadithe und Überlieferungen, die nicht mit dem Koran vereinbar sind, lehnen wir ab. Er lehnt also alle anderen Traditionen ab, die seiner Meinung nach nicht mit dem Koran vereinbar sind oder ihm zufolge im Widerspruch zum Koran stehen.
Also um es anschaulich zu machen, zum Beispiel der Durchzug durch das Meer, der ja auch im Koran erwähnt wird. Wie würde er dieses Wunder erklären? Denn das ist doch ein Wunder, dass plötzlich ein Weg im Wasser ist. Wie kann das sein? Was würde Sir Said dazu sagen?
Interessanterweise, viele Wunder, die auch in der Bibel erwähnt werden, finden sich ebenfalls im Koran. Also er interpretiert diese Wunder auf interessante Weise und sagt, dass diese Ereignisse gemäß den Naturgesetzen stattfanden, die Menschen sie aber anders interpretierten. Sie haben zum Beispiel die Durchquerung des Flusses und die Durchquerung des Meeres durch den Propheten Moses erwähnt. Er sagte, dass es nicht auf wundersame Weise geschehen sei, als ob er einfach seinen Stab hinlegte und das Meer und das Wasser sich teilten. Er argumentierte, dass, wie es ja häufig am Fluss und am Meer der Fall ist, wir feststellen, dass sich die Gezeiten des Wassers manchmal beruhigen und das Wasser steigt. Und manchmal gibt es eine Untiefe und alles trocknet aus. Als also Moses und seine Gefährten das Meer durchquerten, stand das Wasser zu dieser Zeit niedrig. Und als der Pharao hineinging, stiegen die Gezeiten, wie es den Naturgesetzen entspricht, wieder an und der Pharao und seine Armee ertranken.
And Pharaoh and his army drowned.
Das war also, das war alles ganz gemäß den Naturgesetzen. Eigentlich ist es ist passiert, aber nicht auf wundersame Weise.
Ja, und auf diese Weise erklärt er dann alle Wunder, die erwähnt werden. So auch zum Beispiel, dass Maria auf wundervolle Weise Nahrung bekam, wie der Koran erzählt. Und so wird alles mit natürlichen Erklärungen erklärt.
Food to Mary, he explains that
und Marias Essen, also Essen für Maria, er erklärt, dass sie Essen von jenen Menschen erhielt, die sich um sie kümmerten, also von den Frauen, die sich dem Haus Gottes gewidmet hatten.
Und da wir über Maria und Moses sprachen, da ist generell das Phänomen der Prophetie, also dass Gott zu Menschen spricht, dass man eine göttliche Stimme hört oder Visionen hat. Wie erklärt Sir Sayyid das aus der Sicht der modernen islamischen Theologie?
Prophecy or revelation?
Ja, Prophezeiung oder Offenbarung. Er sagt, dass es sich um eine menschliche Fähigkeit handelt und um ein eigenständiges, instinktives Verhalten. Jeder Mensch, sogar Tiere, haben es. Und er zitierte aus dem Koran, dass, wie der Koran sagt, dass Gott Offenbarung gesandt hat, Al-Wahi, an die Biene und ebenso an die anderen Tiere, und dass sie so funktionieren. Wir sehen, wie sie gemäß ihrer Natur, gemäß ihrem instinktiven Verhalten handeln. Dasselbe instinktive Verhalten findet sich also bei Tieren, bei gewöhnlichen Menschen und bei Propheten, bei Tieren auf einer niedrigeren Ebene und dann auf einer höheren Ebene, bei gewöhnlichen Menschen, bei allen Menschen. Und er argumentiert, dass wir feststellen, dass viele Menschen, manche Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben. Manche haben eine sehr gute Fähigkeit zum Verstehen. Sie erfinden verschiedene Dinge. Es gibt Wissenschaftler, das sind also besondere Menschen.
Ja, also sozusagen ein Genie. Also zum Beispiel wie ein Künstler oder ein Musiker. Also ein Prophet ist so eine Art Genie. Wie ein Musiker Musik hat, so hat ein Prophet Prophetie.
Solche Prophezeiungen sind bei verschiedenen Menschen unterschiedlich. Die erste Kategorie, die Tiere, die untere Kategorie, dann die einfachen Leute und unter den einfachen Leuten, alle Menschen, sie haben die Fähigkeit, sie verfügen über diese Begabung, aber einige von ihnen unter den Menschen, wie Sie erwähnt haben, Musiker und Künstler und andere, sie haben diese besondere Fähigkeit. Sogar Professoren, sogar sie haben. Und dann erwähnt er die Mufahamun, die die höchsten Menschen sind, von denen er sagt, dass es sich um die Propheten handelt. Und sie empfangen entsprechend ihrer eigenen inneren Fähigkeit, ihrer inneren Begabung, nicht aus einer äußeren Quelle.
Okay. Und dann ist da die Auferstehung von den Toten. Ja. Was sagt denn Sir Sayyid, der Gründer der modernen islamischen Theologie, dazu?
Er sagt, dass im Koran argumentiert wird, wir finden es in der klassischen islamischen Literatur oder religiösen Literatur. Da heißt es, er sagt das, weil die Menschen damals noch nicht so zivilisiert, so kultiviert und so intellektuell waren. Deshalb hat der Koran diese Konzepte vorgestellt, um sie gemäß ihrer Vernunft, gemäß ihres Verständnisses damit vertraut zu machen. Und dann wurde diese Darstellung allmählich konkret. Und die Menschen begannen zu denken, dass all diese Dinge in Zukunft tatsächlich geschehen werden, dass wir körperlich auferstehen werden. Er sagt, dass dies gesagt wurde, um jene Menschen damit vertraut zu machen, die die abstrakten Ideen nicht verstanden haben. Heutzutage verfügen wir über Wissen und wir können uns die abstrakten Ideen vorstellen. Und wir haben mehr Wissen. Also, wir können nun verstehen, dass diese Beschreibungen im Koran metaphorisch, symbolisch und allegorisch sind. Tatsächlich zitiert er in Bezug auf die Körper sogar den Koran, Koranverse. Er sagt, dass Verstorbene niemals in demselben Körper wieder auferstehen werden. Wie nun die Bestrafung und die Belohnung im Jenseits stattfinden werden. Er sagt, dass die Bestrafung und die Belohnung im Jenseits beide auf spiritueller Ebene stattfinden werden.
Also für die Seele. Die Seele ist unsterblich.
Die Seele wird nicht sterben. Die Seele wird dort bleiben. Und all diese Dinge, all diese Belohnungen und Strafen werden der Seele widerfahren. Der Körper wird also nicht wieder auferstehen.
So no body will be resurrected again.
Und was ist mit den Engeln, Satan, den Dschinn, also der ganzen Bevölkerung jenseits der Natur?
It's interesting. About
das ist interessant, was diese unsichtbaren Wesen angeht. Unsichtbare Wesen wie Dschinn, wie Scheitan und Engel, sagt er, dass all diese Überlieferungen über Engel, über Dschinn, über Scheitan, dass es sich dabei lediglich um Kräfte im Menschen selbst handelt. Es handelt sich nicht um äußere Wesen. Es handelt sich nicht um äußere Wesen, die einen eigenen Körper besitzen. Er argumentiert, dass der Koran mit diesen Erwähnungen eigentlich deine Kräfte meint, zum Beispiel.
Also es ist psychologisch, es sind die psychischen Kräfte.
Psychologisch, ja. Er sagt so etwas wie, zum Beispiel sagt er, dass er zitiert sogar den Koran, dass manchmal im Koran steht, dass Engel den Menschen beistehen. Und wie sie helfen, sie sind ihre Kräfte. Sie sind ihre Fähigkeiten. Und genauso wie die, die Fähigkeit, die einen Menschen motiviert, die motiviert zur Frömmigkeit, Gutes zu tun, dann, das sind Fähigkeiten, die Engel sind.
Also ein Engel ist ein Gefühl, könnte man das so sagen?
Und die menschliche Natur und der psychologische Zustand, der einen Menschen dazu motiviert, zu einer falschen Handlung, zu einer bösen Tat, das ist Satan. Das ist Scheitan. Ich meine, die menschlichen Fähigkeiten, die motivieren, die einen Menschen zum Bösen antreiben, das ist Satan. Und diese Fähigkeit, dieser psychologische Zustand, diese Kraft, die ihn oder sie zu guten Taten
motiviert, him for or her for good things, that is Angel. As for Jinns,
was die Dschinn betrifft, er interpretiert das interessanterweise so, dass es verschiedene Bedeutungen des Begriffs Dschinn gibt. Er erwähnt tatsächlich, dass Mastul Ayun etwas bedeutet, das für unsere Augen unsichtbar ist. Wir können sie nicht sehen. Aber der Begriff wird auch für jene Menschen verwendet, die in den Wüsten leben, die unzivilisiert und ungebildet sind. Und im Koran wird er für jene Menschen erwähnt, so, die in den Wüsten leben, die ungebildet und unzivilisiert sind, also wilde Menschen. Der Koran bezieht sich also auch auf diese Jinn, wenn es um diese Menschen geht. Also er, obwohl er verschiedene Bedeutungen angibt, sagt er doch, dass es sich um wilde oder unzivilisierte
Ein anderer Aspekt in der Theologie des 19. Jahrhunderts waren körperliche Strafen. Sie werden in den klassischen Texten erwähnt. Und wie muss man das heute verstehen?
Ja, er vertritt die Ansicht, dass körperliche Züchtigung, wie das Abhacken von Händen oder das Herausschneiden von Organen, nicht gerechtfertigt ist und wir sie nicht vollstrecken können. Es steht im Text, weil es damals keine Gefängnisse gab, es gab kein System, keine systematisch organisierten Strukturen und keine ordentliche Regierung und keine Institution, um solche Strafen zu vollstrecken. Deshalb wurden diese Strafen damals festgelegt. Und Er legt es auch so aus, dass wir sogar in der islamischen Tradition feststellen können, dass viele Menschen diese Strafen nicht verhängt haben. Selbst die Fuqaha, also islamische Gelehrte, sagen das und legen es so aus. Und er stützt seine Argumentation auch auf die klassische islamische Gelehrsamkeit, wonach schon damals die Menschen der Meinung waren, dass man, wenn man erwischt würde, inhaftiert würde und keine Hände abgetrennt würden. Anhand verschiedener Beispiele argumentiert er also, dass es heutzutage, wo wir ein System haben, wo wir eine Regierung haben, keine Notwendigkeit für Amputationen gibt, keine Notwendigkeit, Hände oder Organe abzuschneiden. Wir können einen Täter ins Gefängnis bringen.
Ja, aber zur Zeit von Sir Syed Ahmad Khan, da gab es keine muslimische Regierung. Es war britisch. Es war eine britische Kolonie.
Ja.
Also Pakistan und Indien waren britische Kolonien. Und Sie erwähnten in Ihrem Vortrag gerade auch, dass das einen Einfluss hatte, dass er in dieser Weise, dass er nicht in dieser Weise geschrieben hätte, ohne den Einfluss des westlichen Denkens.
Gute Frage, denn in diesem Szenario gab es viele Fragen, Herausforderungen durch moderne Wissenschaft, weil westliche Schriftsteller, westliche Philosophen und wissenschaftliche Entdeckungen diese verschiedenen Dinge, orientalistische Beobachtungen und Fragen sowie Einwände gegen den Koran und den Islam gab es in dieser Zeit. In diesem Zusammenhang hat er seine Prinzipien einer neuen Theologie, eines neuen Ilm al-Kalam geschaffen und formuliert. Mit diesem neuen Ilm al-Kalam, mit dieser neuen Theologie, hat er also den gesamten Text des Korans entsprechend interpretiert.
Und war darin beeinflusst durch westliches Denken. Also zum Beispiel die Sicht über die Wunder, die wir am Anfang besprochen haben. David Hume hatte einen ganz ähnlichen Zugang oder andere westliche Denker.
Er scheint von westlichen Theologen beeinflusst worden zu sein. Wie ich in meinem Vortrag eben erwähnt habe, so vertritt zum Beispiel John H. Pratt, der das Buch Scripture and Science Not at Variance verfasst hat, dieselbe Ansicht als heißt, dass das Gotteswerk und das Gotteswort sowie die Naturgesetze der Welt und die biblischen Texte miteinander vereinbar sind. Sie können schon sich nicht widersprechen. Und falls es einen Widerspruch zwischen Beobachtungen, Naturgesetzen und dem Wort Gottes gibt, werden wir die Beobachtung akzeptieren und den Text entsprechend auslegen.
Das klingt ja alles recht radikal. Wie haben die Leute damals darauf reagiert? Wurde er angegriffen oder waren die Leute begeistert? Wie wurde Sir Syed Ahmad Khan rezipiert?
Manche Menschen würdigten seine Bemühungen, aber die meisten islamischen Gelehrten lehnten seine Ansichten ab und sie gingen sogar so weit, dass nun es gibt in Indien und Pakistan viel Kritik an Sir Syeds Werk und die Leute glauben, er habe sogar Apostasie begangen. Er hätte mit seinem Denken den Islam verlassen, weil er die grundlegenden und zentralen Konzepte und Kernüberzeugungen des Islam leugne. Deshalb gibt es also sehr heftige Kritik an seinem Werk.
Ja, aber er hat doch auch andere Wissenschaftler beeinflusst, oder? Also bis ins 21. Jahrhundert, oder?
Ja, ja.
Spätere Gelehrte, sein Einfluss ist bei den späteren Gelehrten ganz deutlich zu erkennen. Einige Gelehrte, sie akzeptieren und sie stellen seine Ideen dar, unter Nennung seines Namens schreiben es ihm zu und würdigen ihn. Aber die meisten, sogar einige klassische Gelehrte, die eigentlich im weiteren Sinne Sinne seine Konzepte ablehnen, akzeptieren dennoch seine Ideen, zumindest teilweise an einigen Stellen. Und was seine Kritik an William Muirs Life of Muhammad betrifft, er verfasste die Antwort auf William Muirs Life of Muhammad. Seine Einwände richten sich gegen Muhammad, Friede sei mit ihm, und er verfasste die Khutbat-e-Ahmadiyya. Und viele Menschen, viele Historiker oder die Verfasser von Biografien über den Propheten akzeptieren seine Kritik an William Muir. Und, aber sie nennen ihn nicht namentlich.
Und so leben die Fragen und Ideen weiter. Aber die Person selbst existiert in der Sprache nicht mehr.
Einige andere Wissenschaftler, moderne Wissenschaftler, die zollen ihm Anerkennung. Und sie erwähnen ihn. Und viele, wenn ich ein paar Namen nenne, wie Ghulam Ahmed Parvez und sogar Iqbal und Amir Ali, Chirag Ali sowie andere verschiedene Gelehrte, haben nach derselben rationalen Methode, derselben Methodik gearbeitet und ihre Forschungsergebnisse und Schriften verfasst. Was deren Methodik betrifft, die haben sie von Sir Syed Ahmed Khan abgeleitet oder bei ihm beobachtet. Wir können feststellen, dass diese modernen Gelehrten in ihrer Auslegung von den hermeneutischen Prinzipien Sir Syeds beeinflusst sind.
Was ich spannend finde ist, und wir sind hier ja in einem Institut der komparativen Theologie, was ich im Vergleich spannend finde ist, dass als ich Ihren Vortrag hörte, es klang alles unglaublich vertraut. Also ich meine nicht die Fachbegriffe und die Namen, aber die Ideen und Vorstellungen. Wir hatten im gleichen 19. Jahrhundert hier in Deutschland das liberale Judentum, das in ganz gleicher Weise die heiligen Texte und die Liturgie rational erklärte und nicht an eine körperliche Auferstehung glaubte, sondern an die Ewigkeit des Geistes, Propheten für Genien hielt, wo Wunder rational erklärt wurden und also auch das Meer geteilt wurde wegen den Gezeiten, dass Engel gute Gefühle meinen und all das. Also alles, wirklich alles, was Sie sagten, gibt es in der modernen jüdischen Tradition auch. Und eben nach Ihrem Vortrag hat ein christlicher Theologe gesagt, ja, das ist doch eigentlich wie die liberale Theologie im Christentum. Also im 19. Jahrhundert scheinen alle drei monotheistischen Religionen gleichzeitig in dieselbe Richtung gedacht zu haben. Sie haben versucht, die Tradition für eine neue Zeit verständlich zu machen. Und was mir eben in dem Gespräch nach dem Vortrag gefiel, Sie haben da eine Geschichte erzählt, wo jemand sagte, Sie greifen mich an oder und Sir Said dann gefragt hat, glaubst du an dies oder das? Und wo er dann gesagt hat, dann schreibe ich gar nicht für dich. Können Sie diese Geschichte nochmal erzählen?
Es heißt, dass einige Leute, einige radikale geistliche Gelehrte Sir Said Ahmed Khan einmal gefragt hätten, Sir Said, in ihrer Exegese, in ihrer Auslegung des Korans stellen wir fest, dass sie die Wunder leugnen, dass sie die Engel leugnen, dass sie all diese Dinge leugnen, Adam und sogar die Djinn und all das, sogar Wahi, die Offenbarung. Sir Said fragte ihn, glauben Sie an all diese Dinge? Glauben Sie an Wunder? Glauben Sie an Engel? Glauben Sie, dass all diese Dinge äußere Wesen sind? Der Geistliche sagte, ja, natürlich, ich glaube daran. Er sagte, ich habe mein Tafsir, meine Auslegung, nicht für Sie geschrieben. Das bedeutet, es ist eine Theologie für jene, die Schwierigkeiten haben. Wenn sie problemlos an all diese Dinge glauben, können sie dies tun, das ist okay. Ich werde ihnen nicht vorschreiben, woran sie nicht glauben sollen. Wenn sie all das glauben, dürfen sie glauben. Für sie habe ich mein Buch nicht geschrieben.
Was mir daran gefällt, ist, dass er den anderen nicht angreift, dass er den anderen stehen lässt. Wenn du also an Wunder und körperliche Auferstehung und Engel glaubst, ist das okay. Aber wenn du Probleme damit hast, wenn du mit Aspekten, mit denen du als Kind aufgewachsen bist, ringst, dann könntest du eine solche moderne Theologie anschauen und prüfen, ob dir diese Erklärungen helfen.
Ja, es ist sehr gut und interessant, denn verschiedene Menschen haben unterschiedliche Begabungen und unterschiedliche Fähigkeiten, Dinge zu lernen und zu verstehen. Deshalb sind eben jene Menschen, deren Verständnis oberflächlich und rein nominell ist und normal, die vielleicht an all diese Dinge glauben, aber manche Menschen, die tiefgründig denken und die beeinflusst sind von der Wissenschaft oder jemand, der diese Dinge analysiert oder anders denkt, wie das oder das passieren kann. Also die könnten sich damit beschäftigen und sie könnten daran glauben und sie sollten die Dinge erforschen. Und was das Interessante ist, ich finde, dass sogar die neuen, modernen Entdeckungen manchmal in Richtung einer Bestätigung dieser Art von neuen Interpretationen gehen. Denn manchmal stellen wir fest, dass die klassische Theologie und die Konzepte der klassischen Theologen nicht mit den modernen gesicherten Erkenntnissen übereinstimmen. Manchmal.
Ja, aber sorry, dass ich unterbreche. Aber dennoch ist diese moderne Theologie, also sie gründet sich ganz tief in der klassischen, oder?
Richtig.
Sie ist nicht komplett neu. Es ist nur eine neue Interpretation, die im Gespräch mit der Moderne ist.
Ja, das stimmt. Das gehört zur islamischen Tradition. Bei den Mutazila und in der klassischen islamischen Gelehrsamkeit finden wir auch, dass sie versucht haben, den Islam mit der Vernunft in Einklang zu bringen, also aufgrund der griechischen Philosophie und des griechischen Einflusses in jener Zeit. Dieselbe Methodik, die Sir Said und spätere Modernisten anwandten, besteht darin, die göttliche Offenbarung mit der Vernunft in Einklang zu bringen. Das ist also das eigentliche Motiv dahinter, dass wir jetzt viele Fragen haben. Denn die modernen Fragen sind tatsächlich sehr, sehr wichtig, wie ich in meinem Vortrag erwähnt habe. David Humes Argument, dass jemand sagt, ich habe einen Toten lebend gesehen. Und nun sagt eine fromme Person dies und ich vertraue auf die Frömmigkeit dieser Person und glaube ihr. Aber was ist meine eigene Beobachtung? Was ist die Beobachtung meiner Vorfahren? Hunderte und Millionen von Beobachtungen über Generationen hinweg besagen, ein Toter kann nicht am Leben sein. Okay. Und dieser fromme Mensch, der wahrhaftig ist, wir gehen davon aus, dass er wahrhaftig ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder täuscht er uns, oder er wird selbst getäuscht, oder aber er sagt die Wahrheit. Hume sagt, dass er den Geschichtenerzähler, den Erzähler, immer ablehnt. Denn obwohl er fromm ist, obwohl er wahrhaftig ist, wie kann ich die Millionen, die Hunderte und Millionen von Beobachtungen über Generationen hinweg ablehnen? Ich meine, nicht nur meine Beobachtungen, die meines Vaters, die meiner Vorfahren, ich meine, niemand hat so etwas beobachtet.
Ja, und der Sinn ist, wie Sie sagten, den Text des Koran mit dem modernen Wissen zu harmonisieren.
Mit der modernen Wissenschaft.
Sodass Religion und Moderne kein Widerspruch sind, sondern Hand in Hand miteinander gehen können.
Sie haben sich wieder versöhnt.
Versöhnt, ja, das ist ein gutes Wort. Und das war das Hauptanliegen des 19. Jahrhunderts. Was sagen islamische Theologen heute? Was ist die moderne, zeitgenössische islamische Theologie?
Ja, was die modernen, späteren islamischen Reformgelehrten in Südasien und sogar in der arabischen Welt sowie in der gesamten muslimischen Welt angeht. Es gibt dort viele Menschen, die so denken. Der große Philosoph, der in Deutschland in München promoviert hat, Muhammad Iqbal, Sie wissen schon, die Neugestaltung des religiösen Denkens im Islam. Und er hat auch in Heidelberg Deutsch gelernt. Kennen Sie ihn?
Nein.
Muhammad Iqbal, er ist ein großer Dichter und Denker des Subkontinents. Er zählt zu den bedeutendsten Denkern und Gelehrten in Südasien. Und er gilt als philosophischer Dichter in seinem Werk Die Neugestaltung des religiösen Denkens im Islam, Reconstruction of Religious Thought in Islam. Dabei handelt es sich um seine Predigten und Vorträge, die später in Buchform zusammengefasst wurden. Da argumentiert er dafür, die göttliche Offenbarung und die Vernunft miteinander in Einklang zu bringen. Alle seine Argumente. Und dieses Buch ist in der Theologie und in der Philosophie sehr berühmt. In all seinen Vorlesungen, in seinem gesamten Buch, argumentiert er, dass es kein Konzept der islamischen Theologie gibt, das nicht mit der Vernunft vereinbar ist. Und wenn es einen Widerspruch gibt, müssen wir ihn entsprechend in Einklang bringen. Ich habe bereits John S. Prott erwähnt, in seinem Buch Scripture and Science Not at Variance argumentiert er, dass wir, wenn wir einen Widerspruch zwischen den Naturgesetzen und dem Buch der Offenbarung, also der Bibel, feststellen, diesen in Einklang bringen müssen und dass alle Verwirrung auf die Interpretation zurückzuführen ist. Er sagt, er argumentiert also genauso, Said argumentiert, wenn wir Verwirrungen feststellen, dass dieses Ereignis oder diese Sache oder diese Geschichte im Widerspruch zum modernen Wissen stehen, im Widerspruch zur Vernunft, im Widerspruch zur Wissenschaft. Prott argumentiert, dass dieses Ereignis, diese Geschichte eigentlich der religiösen, biblischen Geschichte entspricht und die Verwirrung entstand nur aufgrund der Ausleger. Die klassischen Ausleger haben es also nicht richtig ausgelegt. Deshalb ist diese Verwirrung entstanden. Prott sagt, dass die göttliche Offenbarung von Anfang an dieselbe war und die Verwirrung entstand aufgrund der falschen Auslegung des religiösen Textes.
The divine revelation was the same from the start.
Yeah.
And the confusion occurred because of the wrong interpretation of the religious text.
Ja, und die Frage der Interpretationen ist ja gemeinsam im Judentum, Christentum und Islam. Dass wir es immer mit Interpretationen zu tun haben.
Interpretation.
Und unsere Situation ist oft das Ergebnis von Interpretationen. Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, thank you so much.
Thank you.
It's an honor
thank
to
you
have
very
you
much
here in Germany and get a bit of Pakistani thinking.
Thank you very much for your interesting talk and it is good.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich eingeladen haben und ich habe eine wundervolle Zeit mit euch verbracht.
Danke.
Vielen Dank.
Dies war ein Podcast des Forums für Komparative Theologie. Das Forum ist ein Projekt der Universitäten Bonn und Paderborn und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Alle Podcasts und weitere Informationen finden Sie unter www.komparative-theologie.de.